NDR Kultur à la carte.
Heute mit Anna Nowak. Schön, dass Sie dabei sind. Die vielleicht berühmteste süddeutsche Pilgerstätte hat wieder ihre Tore geöffnet. Die Bayreuther Festspiele laufen und locken Wagner-Begeisterte aus aller Welt an. Klar, mit der wuchtig schönen Musik von Richard Wagner, aber eben auch mit diesem ganz besonderen Wagner-Zauber, Wagner-Hype, vielleicht auch ein bisschen Wagner-Wahnsinn. Und mittendrin im Wirbel auf dem grünen Hügel ist in diesem Jahr die Opernsängerin Okka von der Damerau. Sie ist heute unser Gast in NDR Kultur à la carte. Okka, hallo, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Hallo. Ja, du bist mir heute zugeschaltet aus Süddeutschland. Und ich finde, es ist ja mehr als Zeit, dass du mal hier in dieser Sendung zu Gast bist. Denn du bist nicht nur eine der vielseitigsten Mezzosopranistinnen, die Szene gerade so zu bieten hat. Du bist auch gebürtige Hamburgerin, hast auch teilweise hier im Norden studiert, warst eine Weile Ensemblemitglied an der Staatsoper in Hannover. Und jetzt bist du aber seit vielen Jahren schon in München. Wie geht's dir als Norddeutsche in Bayern? Sind sie gut zu dir da unten?
Also ich werde hier ganz gut geduldet im Freistaat, fühle mich auch sehr wohl. Allerdings natürlich, man bleibt Norddeutsch und ich pflege auch immer noch meinen norddeutschen Slang.
Das heißt, du hast dich nicht an alle sprachlichen Gegebenheiten angepasst, sondern nein. Sagst noch Moin zur Begrüßung.
Ich bin deutlich erkennbar.
Du wirst das wahrscheinlich ja häufig gefragt, aber dein Name, Okka von der Damerau, wahnsinnig klangvoll. Mit so einem Namen muss man ja eigentlich berühmt werden. Wo kommt der her?
Das ist sozusagen direkt schön Thema Norddeutschland. Okka ist nämlich ostfriesisch. Mhm. Meine Mutter ist in Ostfriesland aufgewachsen, in Leer, und ich bin deswegen so genannt worden. Und von der Damerau ist westpreußisch.
Also auch ein bisschen Adel mit drin.
Ein bisschen Adel mit drin, genau. Ritter-Uradel. Und ich habe tatsächlich eine Geschichte dazu. Ich habe in Rostock studiert anfangs, und als ich da in die erste Theoriestunde kam und der Professor die Namen vorlas, sagte er dann nach meinem Namen: Wer ist das denn? Ja, der Künstlername ist schon da, jetzt muss ja nur noch eine Karriere folgen.
Ja, Mensch, aber hat alles bestens funktioniert. Darüber sprechen wir nachher noch genauer. Wir sprechen auch über deine Zeit in Bayreuth. Wir sprechen über deine besondere Stimme, über dein Leben als Sängerin und wie man das überhaupt vereinbaren kann mit einem Alltagsleben. Denn das ist manchmal ganz schön wild, da wirst du nachher von erzählen. Lass uns jetzt aber erstmal gemeinsam Musik hören, denn das ist die Idee hinter dieser Sendung, dass unsere Gäste Musik mitbringen, die wir dann hier gemeinsam anhören können. Und wir springen musikalisch erstmal in den Barock zum britischen Komponisten Thomas Arne.
Thank you.
in der Kultur à la carte, heute mit der Opernsängerin Ocker von der Damerau. Und die hat sich auch dieses Stück gewünscht, Barockmusik von einem britischen Komponisten von Thomas Arne, seine Alfred-Ouvertüre. Hier gehört in einer Aufnahme mit dem Wrocław Baroque Orchestra. Ocker, warum hast du dieses Stück mitgebracht?
Ja, das hat ganz verschiedene Gründe. Erstens ist Barockmusik in meiner Jugend sehr wichtig gewesen. Ich bin ja in Stade aufgewachsen, in Hamburg geboren, aber in Stade aufgewachsen. Und in dem Landkreis gibt es ja die vielen wunderbaren Orgeln. Mhm. Und so war natürlich Bach auch sehr wichtig und Barockmusik, Orgelmusik. Auch sonst, meine Eltern haben das sehr gerne gehört. Und das ist also erstmal etwas, was mich emotional immer berührt. Und zweitens bin ich ja in Freiburg auch ausgebildet, nicht nur in Rostock, sondern dann in Freiburg im Breisgau. Und mein geliebter Opernschulchef Gerd Heinz, der hat mal diese Oper von Thomas Arne inszeniert mit der Opernschule. Und da hat tatsächlich der Wagnerverband Freiburg, Thomas Lienhardt war das damals, der hat mich angesprochen, ob ich vielleicht für den Wagnerverband Freiburg nach Bayreuth gehen möchte als Stipendiatin und auch am Wettbewerb teilnehmen.
Und daraus ist eine ganz große Liebesgeschichte geworden. Du und die Musik von Richard Wagner und auch du und Bayreuth. Dazwischen liegt aber sehr, sehr viel. Zwischen diesen Anfängen, Barockmusik zu Hause gehört und ja, jetzt berühmte Wagner-Sängerin sein. Du hast dein Studium schon angesprochen. Was war das für dich im Studium für eine Zeit? Du hast ja doch einen bisschen steinigen Weg hinter dir. Hast nach dem Abi Aufnahmeprüfung gemacht an verschiedenen Musikhochschulen. Aber da gab es erstmal nur Absagen.
Richtig, genau. Also ich bin überall gescheitert erstmal, aber Scheitern gehört ja auch zu diesem Beruf dazu, scheitern und wieder aufstehen. Und ich war auch gesangsmäßig nicht gut vorgebildet sozusagen. Ich hatte zwar im Schulchor gesungen, aber jetzt nicht das richtige Handwerkszeug für Aufnahmeprüfungen, denn die sind ja schon vom Niveau hoch und man braucht viel Repertoirekenntnis und auch meine Stimme ist natürlich erst später so richtig zum Tragen gekommen.
Du hast also relativ spät auch mit Gesangsunterricht erst angefangen, oder?
Ja, zum Abitur erst und ich habe erst mit 24 dann nach meiner ersten Ausbildung angefangen zu studieren.
Du bist gelernte Hörgeräteakustikerin, das hast du gerade schon angedeutet. Du bist dann aber trotzdem wieder zurückgekommen zum Singen. Warum hat es dich nicht losgelassen? Warum hast du gesagt, ich will es aber unbedingt machen?
Also ich muss sagen, dass ich den Beruf der Hörgeräteakustikerin wahnsinnig gerne mochte. Ich bin auch sehr froh um die Lehre. Es hat mir sehr viel gebracht, praktisch im Ausbildungsbetrieb mich beweisen zu können, viele Dinge praktisch zu lernen. Ich hatte auch einfach tolle Ausbilder und wäre da auch gerne geblieben. Allerdings hat mich das Singen eben einfach zu sehr gereizt. Und tatsächlich war irgendwann ein Kunde bei uns, der im Theater Lübeck gearbeitet hat, in einer führenden Position. Und das hat mich so erinnert daran, dass ich eigentlich noch was anderes machen wollte, dass ich dann wieder angefangen habe, Gesangsunterricht zu nehmen und mich da durchgekämpft habe, würde ich mal sagen. Denn das mit den Aufnahmeprüfungen war, wie gesagt, nicht so einfach. Aber ja, irgendwann hat es geklappt.
Ich kann mir vorstellen, dass du mit deiner Lebensgeschichte auch Vorbild bist für viele junge Sängerinnen und Sänger, die jetzt, ja jetzt im Sommer die ersten Aufnahmeprüfungen stehen auch wieder an, die vielleicht genau an so einem Punkt stehen. Was rätst du denn solchen jungen Sängerinnen? Wie bleibt man bei sich? Wie übersteht man auch sowas?
Ja, ich nehme wahr, dass es natürlich jetzt, es gibt ganz andere Wege, Sängerin oder Sänger zu werden, nämlich einfach anders einzusteigen und sich nicht so hochzuarbeiten, wie ich das gemacht habe. Vielleicht, ich kam ja eben ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu dieser Idee mit dem Beruf. Wenn man da etwas besser vorbereitet vielleicht reingeht, dann steigt man da natürlich anders ein, vielleicht über Wettbewerbe und sowas. Aber das ist bei mir eben nicht der Fall gewesen und es geht, wie man sieht, auch so. Und ich denke, wie gesagt, also Scheitern gehört dazu. Also man darf nicht aufgeben, wenn man zweifelt. Zweifeln gehört auch dazu, finde ich, zu einer künstlerischen Person. Und man darf sich nicht verkehrt fühlen oder man sollte sich nicht verkehrt fühlen, wenn man alle diese Facetten hat und wenn man merkt manchmal, ich weiß nicht, ob ich dafür geeignet bin, dann einfach weitermachen und nicht aufgeben.
Ja, du hast viele Schritte gemacht auf dem Weg bis zu dem Punkt in deiner Karriere, an dem du jetzt bist. Du hast studiert, du warst Ensemblemitglied sowohl in Hannover, das habe ich vorhin schon gesagt, als auch 11 Jahre lang an der Bayerischen Staatsoper. Ja, und dann bei den Sängern, habe ich gehört, bei den Sängern und Sängerin kommt eben nicht der Anruf aus Hollywood, sondern da kommt irgendwann der Anruf aus der Scala und der kam bei dir.
Ja, also vielleicht zunächst erstmal dazu, dass ich auch sehr gerne in Hannover zum Beispiel war als Ensemblemitglied, weil das einfach auch schon ein ganz tolles Opernhaus ist, gerade zum Starten, im Sinne des Gedanken, dass man eben nicht einfach nur oben irgendwo einsteigt und international rumtourt, sondern richtig Ensemblearbeit macht. Und davon bin ich ein großer Fan und möchte das auch betonen, weil es ja im Moment so ein bisschen bröckelt durch die allgemeine Situation nach Corona und durch wirtschaftliche Dinge und so. Aber dieses Ensemble-Dasein bringt natürlich wahnsinnig viel für die persönliche Entwicklung, für die künstlerische persönliche Entwicklung und für die Sicherheit. Und ich glaube, Sicherheit ist auch sehr wichtig zum Arbeiten da. Und Hannover war einfach ein guter Platz, an dem ja auch mein erstes Kind geboren wurde, wo ich meinen Mann kennengelernt habe und mein erstes Kind bekommen habe. Das ist für mich also ein wichtiger Ort. Die Bayerische Staatsoper ist natürlich mit mir, also da bin ich stark verbunden, bin sehr glücklich darüber und auch ein bisschen stolz, dass ich da einfach merke, dass ich total dazugehöre immer noch. Ja, aber dann kam auch irgendwann die Idee, international doch sich breiter aufzustellen oder die Angebote anzunehmen und eben aus dem Ensemble dann auch schweren Herzens rauszugehen, aber sich auch zu freuen auf andere Aufgaben.
Wir sprechen gleich noch weiter über dein Leben als Opernsängerin. Lass uns jetzt schon mal ein bisschen in den Wagner-Kosmos einsteigen. Ja. Wir hören Musik von Richard Wagner. Du wolltest gern eins der Wesendonck-Lieder hören im Treibhaus.
Leeren Schaum hüllet
NDR Kultur à la carte. Heute mit Ocker von der Damerau. Hier haben wir eins der Wesendonck-Lieder von Richard Wagner gehört. Im Treibhaus, das hat sich die Mezzosopranistin gewünscht. Ocker, was magst du an dem Lied?
Was mag ich daran? Alles. Nina Stemm ist für mich halt einfach... Ich habe ja viel mit ihr singen dürfen schon und bin darüber sehr glücklich, weil sie eine tolle Kollegin ist, sowohl als Sängerin als auch als Mensch. Übrigens auch Mutter natürlich und sehr bodenständig auch bei all der künstlerischen Fähigkeit. Und wenn ich die Stimme höre, freue ich mich wahnsinnig. Also das ist für mich die perfekte Kombination sozusagen für uns hier.
Super. Ja, Wagner. Wagner, manche Teile sehr wuchtige Musik, in jedem Fall komplexe Musik, auch wunderschöne Musik. Muss man da nicht nur stimmlich, sondern auch menschlich eigentlich der Typ für sein, fürs Wagner-Singen?
Ja, sicherlich. Also ich muss da gleich mal einhaken, weil ich schon bei der Anmoderation dachte, wuchtig, da kriege ich schon leichte, da stellen sich mir leicht die Haare
sehr gut.
auf. Genau, weil ich natürlich gar nicht finde, dass das, also das Wuchtige ist ja so, also wuchtig bin ich, finde ich interessant als Begriff dafür, verstehe ich, aber es ist so wenig wuchtig eigentlich, sondern so viel öfter zart. Gerade in Bayreuth natürlich, zart und flirrend und liebevoll und dann strömend und so. Und dieses Wuchtige, das ist ja so selten der Fall, finde ich. Also ich bin froh, dass ich Wagner habe, weil ich halt meine ganze Person verströmen kann dort. Also nicht nur die Stimme endlich freilassen durfte damals, als ich das entdeckt habe für mich, überraschenderweise übrigens auch. Ich hatte damit nicht gerechnet, dass da eine Sympathie sein könnte und habe das für mich richtig erlebt und dann aber auch persönlich. Die ganze große emotionale Bandbreite, die ich habe, ich bin sehr dankbar, dass ich die da endlich mal verströmen darf.
Erinnerst du dich noch an den Erstkontakt mit der Musik?
Natürlich. Also das war eben dieser Wagner-Wettbewerb. Tatsächlich mein allererster Kontakt. Es war gar nicht so einfach, was zu finden, was dann vorzutragen ist in so einem Rahmen, weil ja alles so durchkomponiert ist und so viel größer als ein paar Minuten. Und ich habe damals Erda das erste Mal gemacht, was ich ja jetzt auch in Bayreuth mache, was ja auch, finde ich, so eine Art Signature-Partie für mich ist. Das hat mir viel geöffnet und eröffnet. Und dann Norn, erste Norn und Waltrauten-Erzählung tatsächlich, was mir auch sehr, sehr nah ist einfach. Ich liebe die Szene.
Lass uns mal gemeinsam weiter mit Wagner-Vorurteilen dann aufräumen. Ja, wuchtig haben wir schon geklärt, aber es sind oft ja auch wahnsinnig lange Abende. Ne? Darauf können wir uns einigen, die man da haben kann. Wie bereitest du dich vor auf diese Mammutabende?
Ja, man gewöhnt sich dran, ne? Sag ich mal so. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt, wie ich damals in meinem ersten Ring in Bayreuth, also inszeniert von Frank Castorf und dirigiert von Kirill Petrenko, wie ich immer zu sagen pflege, die Quadratur des Kreises, also im Graben ganz absolute Genauigkeit und oben bitte so frei und wild wie möglich. Also ich habe es geliebt. Und da durfte ich ja die Rheintöchter, also die Flosshilde singen und die erste Norn damals, genau. Und das heißt, in der Götterdämmerung fängt man an mit der Norn und endet im dritten Akt mit der Rheintochter. Und so hat man das ganze Programm. Ist also die erste, die kommt und eigentlich so ungefähr die letzte, die geht. Und das ist ganz spannend. Da kann man dazwischen alles Mögliche machen. Ne? Da könnte man ganze Filme angucken.
Ich wollte gerade fragen, was machst du denn? Also was machst du konkret dazwischen, hinter der Bühne?
Das ist ganz unterschiedlich, auch je nachdem, wie neu etwas für mich ist oder wie aufgeregt ich bin oder so. Aber wenn man jetzt nicht so wahnsinnig aufgeregt ist, dann kann man da natürlich wunderbar ein bisschen in der Kantine mit den Kolleginnen schnattern oder man legt sich nochmal hin. Oder also es geht tatsächlich, weil man ja dazwischen abschalten kann. Man hat ja zwei verschiedene Partien. Wenn man natürlich eine Brünnhilde singt, ist das dann ein bisschen anders. Ja. Da muss man sich mal hinlegen, weil man nicht mehr kann zwischendurch vielleicht oder um sich mal zu entspannen. Man gewöhnt sich dran. Ich mag das ja, wie gesagt, auch gerne. Also auch da mit Frank Castorf zu sprechen, jetzt endlich kann er mal in 14 Stunden inszenieren, ohne dass jemand schimpft. Also diese epische Breite, die gefällt mir schon ganz gut auch.
Du hast eben schon mal so ganz knapp das Thema Nervosität angesprochen. Ich habe in einem Interview mit dir gelesen, du bist eigentlich gar nicht so sehr nervös.
Also ich finde Nervosität grundsätzlich wichtig und richtig. Man braucht ja auch sehr viel Muskelspannung und Grundspannung und körperliche Spannung irgendwie, um diesen Beruf zu machen. Und da so unterspannt zu sein, ist eigentlich keine gute Idee, finde ich. Lampenfieber wiederum ist was, was ich keinem wünsche. Das ist aber durchaus doch auch mal vorgekommen jetzt. Es kommt ja auch mit den Partien, ne? Also wenn man jetzt eben eine Erda singt, die man gut kennt und lange macht, ist das was anderes, als wenn man jetzt eben eine Brünnhilde macht, mit der man debütiert.
Hilfst dir auch, wenn du den Ort schon kennst?
Also grundsätzlich stimmt das, wobei ich mich manchmal nach dem Konzert frage, was war heute der Grund, warum es so war oder so war. Also Beispiel, ich habe neulich die Kindertotenlieder gesungen in München mit den Münchner Philharmonikern in der Isar-Philharmonie und am ersten Abend war relativ helles Licht im Saal und ich habe dann tatsächlich nach dem Konzert abends noch geschrieben und darum gebeten, ob man das abdunkeln kann. Aus zwei Gründen. Erstens, weil ich finde, dass gerade bei so einem Repertoire der Saal für das Publikum ein Schutzraum sein soll, dass man nicht so sichtbar ist, um einfach sich versenken zu können, wenn man möchte. Und das Zweite ist, dass ich einfach auch deutlich weniger wahrnehme und dass mich sonst natürlich bei so einem Repertoire auch beschäftigt, wenn ich wirklich sehe, ob jemand in sein Handy guckt, schläft oder mit dem Opernglas gerade auf meinen Mund schaut. Ne? So, also das zum Beispiel macht viel aus, was die Fokussierung angeht und das Konzentrieren. Die Säle an sich ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich liebe alle Räume, in denen ich singen darf und die ich füllen darf mit Stimme. Das ist eigentlich das, was mich am meisten glücklich macht oder am glücklichsten macht, dass wir diese wunderbaren Räume haben. Es gibt welche, die machen es einem leichter und welche, die machen es einem nicht so leicht. Aus verschiedenen Gründen, Akustik, Licht, wie gesagt, Größe, Trockenheit und so weiter. Aber jeder Saal ist eine Persönlichkeit.
Wie ist es jetzt mit dem Bayreuther Festspielhaus? Wir können dich erleben bei den Bayreuther Festspielen in den kommenden Tagen, sowohl im Siegfried als auch im Rheingold, wieder als Erda. Du und das Festspielhaus, wie fühlt es sich an?
Ja, Match. Perfect Match. Ich weiß, ich will nicht, dass es arrogant klingt, aber ich liebe diesen Saal oder diesen Raum, der ja so besonders ist. Und das ist natürlich auch einer der Hauptgründe zur Freude immer auf die Festspiele. Eine besondere Atmosphäre, ein besonderes Publikum. Ja, großartig.
Das heißt, dieser Bayreuth-Zauber, den das Publikum mitkriegt, wenn es hinpilgert auf den grünen Hügel, das spürt ihr auch im Team hinter der Bühne?
Das ist sicherlich anders, ne? Also erstmal radel ich ja normalerweise da hoch, bekanntermaßen. Und es ist für mich, glaube ich, anders, weil ich das ja nicht so heilig sehe. Ich weiß nicht, wie das Publikum das sieht, ob die das so heilig sehen. Aber für mich ist es einfach ein ganz toller Werkraum sozusagen. Und vielleicht in der Idee auch Werkstatt Bayreuth. Also es ist ja ein Arbeitsplatz, den ich aber sehr liebe, weil er halt diese hölzerne, der ist ja so aus Holz und das hat einfach eine tolle Akustik und man kann den Raum wunderbar füllen.
Du kehrst als Erda zurück, für dich in deinem Repertoire, glaube ich, auch eine wichtige Figur. Du hast sie oft gesungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wie stehst du zu Erda? Erda und du?
Ja, also Erda und ich. Ja, ich liebe die Figur. Das ist einfach diese weise Frau. Ich mag ja die Frauenfiguren bei Wagner sehr gerne, die große Stärke haben und große Macht auch und Kraft. Und Erda hat natürlich Kraft und Weisheit und Liebe für ihre Mitmenschen, Mitgötter und für die Welt. Ja, und das ist einfach natürlich im Moment auch wieder, denkt man, mein Gott, ist das zeitlos.
Ich habe dir heute eine kleine Überraschung mitgebracht.
Oh mein Gott.
Ja, ich habe ganz tief in unserem Archiv gegraben und ich habe eine Aufnahme gefunden von dir als Erda aus deiner Zeit an der Staatsoper in Hannover von 2009. Das war so der Höhepunkt deiner Zeit in Hannover.
Ja, da darf ich gleich mal einhaken. Das ist nämlich dann die Premiere gewesen, 2009. Und da bin ich hochschwanger gewesen. Das war 2 Wochen vor der Geburt meines ersten Kindes.
Wahnsinn. Und da standst
der
du noch
schon
auf
mit
der
dabei.
Opernbühne.
Den kann man jetzt also mithören sozusagen.
Okay, dann hören wir rein.
Thank you.
Ocker von der Damerau, als er da in Richard Wagners Rheingold, das ist ein Mitschnitt aus dem Jahr 2009 von der Staatsoper Hannover, und es ist mir ein absolutes Rätsel, liebe Ocker, wie man 2 Wochen vor der Geburt eines Kindes noch so wunderschön singen kann.
Ja gut, ich sag dazu nichts.
Das war auch spannend, weil ich tatsächlich nur die Premiere singen konnte natürlich, deswegen, das war auch klar und verabredet, und die Sängerin war in dieser Inszenierung im Off und nicht mit direktem Kontakt, und alles vor mir war aus Samt und so, also es war irgendwie Wahnsinn, also spannend. Also ich wusste gar nicht, dass es diese Aufnahme gibt. Das ist
ja 15 Jahre alt ist diese Aufnahme. Kannst du das hören? Also bist du sehr kritisch mit dir selbst? Kannst du dich nachträglich hören, 15 Jahre später?
Also ich gebe ehrlich zu, als du das sagtest, wurde ich gleich nervös, apropos Nervosität. Ja, also das macht mich nervöser, ja. Aber ich finde es ganz nett irgendwie.
Ich finde, ihr Opernsängerinnen und Sänger habt ja wirklich einen sehr exponierten Job. Man kriegt ja sehr direktes Feedback. Man kann direkt am nächsten Tag in der Zeitung oder im Netz lesen, wie irgendein Kritiker oder eine Kritikerin die Vorstellung fand.
Am selben Abend.
Ja, liest du Kritiken?
Ich versuche es weitestgehend zu vermeiden.
Hm. Was macht denn das mit einem?
Ja, also es gibt da natürlich sehr große Unterschiede. Ne? Also es gibt wenige Leute, die das ja auch letztlich für Zeitungen oder Medien beruflich nun mal machen. Und das ist natürlich zum Beispiel schon mal was ganz anderes, als wenn ein Blog-Eintrag da ist oder so. Also es gibt dann aber auch noch die ganzen Kommentare so natürlich über Social Media und so weiter, die einen mehr oder weniger erreichen können.
Ja, das hätte ich dich nämlich jetzt auch noch gefragt. Hast du da direkten Kontakt mit Leuten, die dir zuschauen, mit deinen Fans? Du bist ja zum Beispiel auch auf Instagram.
Ja, aber ich vermeide das manchmal, wenn es eben einfach vielleicht auch ein sensibler Moment ist, weil es ist ja sehr einfach zu beurteilen und auch sehr beliebt, eigentlich kritisch zu beurteilen. Und manchmal wünsche ich mir, dass die Menschen vielleicht noch mehr irgendwie erstmal, das gilt ja eigentlich für alles im Leben im Moment, einmal durchatmen und wirken lassen und auch irgendwie sich freuen wollen oder auch was positiv annehmen möchten und dann vielleicht Kritik bewusst und gezielt und gesetzt irgendwie äußern. Und ich bin vielleicht auch nicht immer die beste Ansprechperson dafür, muss ich sagen, wenn ich was gemacht habe, weil ich selbst, also weil du gerade fragtest, ich bin natürlich sehr kritisch mit mir, wie die meisten Kolleginnen und Kollegen, und weiß meistens auch schon ziemlich gut von mir selber, wenn ich auf der Bühne stehe in dem Moment, was gerade vielleicht gut ist und was vielleicht noch besser sein könnte, und werte permanent gleichzeitig aus. Das ist ja unser Job. Und wir haben ja auch immer noch ein Team um uns rum, die uns Feedback geben. Das heißt, wir brauchen nicht zwingend irgendwie Menschen, die über Instagram sowas machen. Aber natürlich ist das immer willkommen, dass Leute ihre Meinung äußern. Ne? Das ist klar. Und man muss dann nur sehen, wie kann man sich manchmal davon einen Tuck abschirmen, weil da eben finde ich, also bin ich der größte Fan von der sehr schnellen Meinungsäußerung.
Was man ja auch oft vergisst, wenn man da einfach nur in der Oper im Publikum sitzt, für euch steckt da ja wirklich wochenlange, teilweise monatelange, jahrelange Arbeit dahinter. Wie arbeitest du? Wie bereitest du dich vor?
Ja, also das ist richtig, aber es ist vor allen Dingen einfach ein Live-Moment. Ne? Und man kann einfach in einem Live-Moment nicht alles beherrschen. Ne? Nicht immer alles und vor allen Dingen nicht bei einem Debüt oder so. Ne? Das ist halt einfach auch ein Arbeitsschritt, und wir proben ja inzwischen auch nicht mehr ganz so sorgfältig natürlich. Das hat auch teilweise natürlich Kostengründe und so. Und ich bin manchmal überrascht, wie überrascht Leute sind, wenn sie mitbekommen, wie so der Prozess ist dahin. Ne? Man kann ja auch bestimmte Dinge nicht üben, bevor man nicht in der Situation mit dem Orchester im Raum, mit dem Publikum und den Bedingungen auf der Bühne ist. Ne? Das kann man einfach dann erst merken, und dann ist das immer noch Work in Progress.
Mhm. Aber du hast natürlich trotzdem diese Arbeit im Vorfeld, nicht nur mit der Stimme, da sprechen wir gleich nochmal kurz drüber, sondern aber ja auch, das ist ja auch wahnsinnig viel Arbeit fürs Gehirn, also allein diese ganze Auswendiglernerei.
Ja, also das Auswendiglernen ist oft auch ein bisschen Nebenprodukt, weil man sich natürlich damit sehr viel beschäftigt, ne? Also sowohl eben trainingsmäßig als auch inhaltlich. Und wenn man das einfach oft wiederholt, mehr oder weniger aktiv, man kann das ja auch ohne Singen zum Beispiel durchlesen und rhythmisch durchsprechen und solche Sachen, dann ergibt sich das ein Stück weit auch von selbst. Aber es ist auch einfach eine Trainingssache. Das Gehirn kann wirklich viel, wenn man das trainiert.
Zum Glück.
Ja.
Du hast aber auch eine große Besonderheit an dir, an deiner Stimme, denn du hast eine sehr umfassende Stimme. Du singst sowohl Alt- als auch Sopranpartien. Genau. Wie kommt's und warum ist das auch so besonders? Erklär das doch gern nochmal.
Ja, also wir nennen das auch lange Stimme, ne, weil man halt von der Tiefe in die Höhe und andersrum kann. Ist ein bisschen das Material einfach, das ich habe, wie man das schlichtweg bei uns so nennt. Das hat ja nicht jede Stimme, also jede Stimme ist ja unterschiedlich und einige sind zum Beispiel total spezialisiert, wie oft die Königinnen der Nacht, ja, die halt einfach genau das super gut können und da dann in der Nische auch engagiert werden. Und ja, es gibt dann eben welche, die relativ viel abdecken können. In meinem Fall ist die Stimme einfach recht lang. Das ist gerade bei diesen doch sehr dramatischen Stimmen der Fall, die sich halt langsam entwickeln auch, ne? Also ich habe halt irgendwie angefangen, auch deswegen tief zu singen, weil es gebraucht war. Und ich zum Beispiel in Hannover eben diese ganzen Ensemble-Sachen abdecken konnte, wie Dritte Dame oder Erste Magd in Elektra oder so, gleichzeitig einen Hänsel singen kann. Und dann habe ich das bearbeitet, damit ich eben auch die Höhe, von der ich gespürt habe, dass sie da ist, dass ich sie irgendwie erschließe. Aber das Material ist irgendwie wie so ein Eichenholz und nicht wie eine Fichte oder so. Das heißt, wenn man jetzt ein Schmirgelpapier hat, braucht man einfach ein bisschen länger. Und das in den Griff zu kriegen und zu bearbeiten und dann eben auch irgendwie gut zu führen.
Hast du denn das Gefühl, dass dir eine Ecke deiner Stimme mehr liegt als die andere?
Nee, also das ist wirklich eher unterschiedlich in Bezug auf die Partien. Ne? Mhm. Also ich habe ja Ariadne zum Beispiel gesungen in München letztes Jahr und waren nicht nur andere irgendwie überrascht, dass das dann die Sopranige da so gut für mich liegen kann. Und ich habe mich einfach auch drüber gefreut, dass das dann so Spaß macht. Also es ist wirklich sehr abhängig vom Repertoire.
Ja, wir haben es jetzt gehört. Du singst Strauss, du singst Wagner, du singst natürlich noch ganz viele andere Sachen, aber einer deiner Herzenskomponisten ist ansonsten noch Gustav Mahler. Und deswegen darf der natürlich nicht fehlen in dieser Sendung. Ich habe dir Musik mitgebracht von ihm. Eins der Rückertlieder, allerdings in einer Chorbearbeitung von Klytus Gottwald. Ich bin der Welt abhanden gekommen. In einem Interview hat sie gesagt, die Musik von Wagner und Mahler, das ist für sie wie eine natürliche Sprache. Mezzosopranistin Ocker von der Dame Rau, heute ist sie zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Und gemeinsam gehört haben wir hier eine Chorbearbeitung von Musik von Gustav Mahler. Ich bin der Welt abhanden gekommen, bearbeitet von Klytus Gottwald für 16 Stimmen a cappella. Das war eine Aufnahme mit dem NDR Vokalensemble unter der Leitung von Philipp Amann. Ocker, bist du musikalische Puristin oder kannst du auch solchen Bearbeitungen was abgewinnen?
Ich wollte gerade sagen, also total schöne Bearbeitung, finde ich. Also großer Respekt für die Kolleginnen und Kollegen, die offensichtlich oder offen hörbar live gesungen haben. Mhm. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Und ich bin ja auch ein großer Fan von Ensemblegesang und Chorgesang. Ich finde das so wichtig, dass wir irgendwie in der Ausbildung, in der Schule und im Privatleben irgendwie einfach mehr wieder musizieren und singen. Das ist so gut für die Menschwerdung, für die Kinder, für die Köpfe und für die Seelen. Und also da bin ich sehr, sehr froh drüber.
Wie ist das im Hause von der Dame Rau bei euch zu Hause? Du hast zwei Kinder, so im Teenageralter sind die. Wie klappt denn das generell? Weil man muss das ja schon mal sagen, so als Opernsängerin, die Vorteile dieses Berufs sind, man kommt viel rum, man sieht viel, man ist viel unterwegs, und die Schattenseiten dieses Berufs sind, wenn man Familie hat, man kommt viel rum, man sieht viel. Wie klappt das mit der Vereinbarkeit bei dir in der Familie?
Ja, also zunächst mal gilt da meinem Mann natürlich großer Dank, der zu Hause die Stellung hält und die Fahne hochhält. Er ist auch ganz gerne zu Hause, er reist nicht so gerne so viel, das ist also ganz praktisch für uns. Gleichzeitig muss ich auch sagen, habe ich natürlich lange eben hier in München verbracht, vorher in Hannover, durch diese Festanstellung, was eben auch ein weiterer Grund ist, wenn man Leute haben möchte, die kunstschaffend sind und singen und musizieren und gleichzeitig ein Sozialleben haben, dann sind solche Ensembles eben sehr hilfreich, ne? Dass man einfach nicht nur Menschen hat, die irgendwo in einem anderen Kosmos rumschweben, sondern auch eine Bodenhaftung haben und ein normales Leben. Das war da möglich. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir das so hinkriegen, ne? Die Kinder sind das auch einfach gewohnt, das sagen sie auch selber. Finden, also mein jüngerer Sohn hat mal so schön gesagt, also es ist schön, wenn du da bist, aber es ist auch manchmal ganz schön, wenn du nicht da bist. Und die genießen da auch, glaube ich, ihren Männerhaushalt dann und so. Das ist okay. Aber natürlich will ich nicht verheimlichen, dass das manchmal auch nicht ganz easy ist, wenn man dann alleine ist irgendwo oder so und die Kinder vielleicht einen auch einfach brauchen könnten. Zum Glück haben wir jetzt Medien, über die das ganz gut geht, mit Telefon und eben auch FaceTime und so. Und die beiden reisen sogar schon alleine zu mir manchmal. Die waren jetzt in Barcelona letzten Herbst.
Oh, wie schön. Das heißt, wenn du ein paar Wochen weg bist, kriegst du auch ab und zu mal Familienbesuch.
Genau, die waren dann da und können das auch schon alleine ganz gut alles, ja.
So, Gretchen, Frage hier noch bei NDR Kultur. Was vermisst du am Norden?
Viel. Ich lebe sehr gerne in München. Nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich bin da sehr zu Hause. Aber ich sage immer, Heimat ist einfach der Norden und zu Hause ist München. Und ich vermisse natürlich meine Familie und meine Freunde. Und ich war jetzt einfach viel zu lange wieder nicht oben. Tatsächlich letzten Sommer zuletzt. Ja, also wir können anfangen mit dem Meer und der Landschaft und ja. Dann aber mit den Menschen auch natürlich und so. Also es ist einfach viel.
Wir füttern jetzt noch ein bisschen dein Heimweh mit Musik von Johannes Brahms.
Ja. Oh,
von Johannes Brahms in NDR Kultur à la carte. Das Lied von ewiger Liebe, hier gesungen von Christa Ludwig. Und ich spreche heute mit Mezzosopranistin Ocker von der Damerau. Ocker, hast du musikalische, sängerische Vorbilder?
Ganz klar gibt es natürlich Kolleginnen, die man da vor sich sieht, und das ist sicherlich eben Christa Ludwig, Brigitte Fassbender, aber auch zum Beispiel Nina Stemme. Aber ich versuche natürlich immer dann meinen Zugang zu finden zu Musik. Übrigens, wenn ich das noch ergänzen darf, wir basteln tatsächlich gerade an einem Liederabend. Die Idee ist, dass ich in Hamburg endlich mal wieder singe und auch Lied, weil ich ja Lied sehr gerne singe, und mein Wunschort wäre auch die Leishalle tatsächlich, also so viel zum Thema Johannes Brahms und Nähe, sehr dicht zu ihm, und ja, ich hoffe, das klappt dann irgendwie nächstes Frühjahr und dann können wir uns hören und sehen.
Der Norden würde sich sehr freuen.
Ja, ich mich auch.
Hast du ein musikalisches Guilty Pleasure?
Was heißt das?
Das heißt, irgendeine Musik, die du heimlich und gerne zu Hause hörst, die jetzt vielleicht nicht Wagner, Strauss oder Mahler ist.
Ich verstehe, Guilty Pleasure.
Das ist, glaube ich, so ein 90er-Jahre-Begriff.
Ja, nein, jetzt natürlich auch Mathe, aber ich musste jetzt einmal kurz überlegen, was das sein kann. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich meine, ich höre halt privat tatsächlich gar nicht viel Klassik, weil dann immer mein Kopf angeht, auch ein Stück weit. Ich höre gerne 80er-Pop. Aber ich höre auch so Rage Against the Machine oder sowas, also sowas ein bisschen lauter und so.
Ich habe es vorhin angekündigt, du bist eine sehr vielseitige Person und Sängerin. Das spiegelt sich auch in deinem Musikgeschmack. Ist doch wunderbar. Du, wir machen ganz zum Schluss noch den ultimativen Norddeutschland versus Süddeutschland-Test bei dir. Mal gucken, wie süddeutsch du schon geworden bist nach den vielen Jahren in München. Es sind kurze Entweder-Oder-Fragen.
Okay.
Also, schnacken oder ratschen?
Ich ertappe mich beim Begriff, also dass ich den Begriff Ratschen benutze.
Moin oder Servus?
Ja, da doch, also moin.
Schiedwetter oder Föhn?
Schiedwetter. Ja, also.
Beides unangenehm, oder?
Ja, beides unangenehm, aber tatsächlich leider lieber Föhn dann.
Ostsee oder Alpen?
Oh, also ich meine, ich bin ja eigentlich eher der Nordsee-Typ.
Nordsee oder Alpen?
Ja, dann, also Nordsee, puh, auch schwer. Oh Gott.
Okay.
Man sieht, ich bin nicht besonders entscheidungsfreudig.
Ich merke schon, nee, aber Süddeutschland schlägt schon Wurzeln
in dir.
Naja,
ich meine, Nordsee ist natürlich ungeschlagen, also echtes Meer, aber es ist schon schön, auch mit, also naja.
Gut. Naja, ich sag mal so, es wird jetzt auch nicht einfacher. Franzbrötchen oder Brezen?
Ich bin nicht so die Süße.
Okay, dann haben die Brezen gewonnen. Ne? Fischmarkt oder Viktualienmarkt?
Oh, auch beides sehr schön. Ich erinnere so schöne Fischmarktmorgende in der Frühe mit meinem Vater und meinen Geschwistern. Wir sind da öfter gewesen, das habe ich immer sehr gemocht.
Elbphilharmonie oder Isarphilharmonie?
Also Elfi ist natürlich einfach, die hat so viel für die Kultur gemacht. Also da muss ich sagen, Elfi.
Wir freuen uns, wenn du bald wieder nach Hamburg kommst
und
hier auftrittst. Vielen lieben Dank für die vergangene Stunde, für deine Zeit, für deine Musik. Ocker von der Damerau, unsere Gästin heute in NDR Kultur à la carte. Erleben kann man dich jetzt bei den Bayreuther Festspielen in den kommenden Tagen am 28. Juli und 20. August und am 31. Juli und 23. August. Toi, toi, toi. Viel Vergnügen, viel Spaß in Bayreuth und danke von Herzen.
Ich danke. Ganz liebe Grüße in den Norden.
Und ich bin Anna Nowak. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Diese Sendung finden Sie wie immer auch im Netz zum nochmal anhören. ndr.de/kultur. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.